erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es war in der Nacht zum 26. August 2018, als der 35-jährige Daniel H. am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz durch Messerstiche tödlich verletzt wurde. Was folgte, waren ausländerfeindliche Demonstrationen. Wochenlang blieb Chemnitz im Ausnahmezustand. In ganz Deutschland wurde über den Begriff Hetzjagd diskutiert. Die Große Koalition in Berlin geriet in eine tiefe Krise. Heute hat das Landgericht Chemnitz ein Urteil gesprochen. Ein Syrer muss wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung 9,5 Jahre in Haft. Sven Knobloch.
Hier fing alles an. Vor einem Dönerimbiss in der Chemnitzer Innenstadt wurde vor knapp einem Jahr Daniel H. erstochen. Der 31-Jährige geriet am Abend des Stadtfestes mit zwei Männern in einen Streit. Die mutmaßlichen Täter waren Asylbewerber. Der eine, Fahad A., ist noch immer auf der Flucht. Gegen den anderen, Ala S., wurde heute ein Urteil gesprochen. 9,5 Jahre Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, nur knapp unter dem Höchstmaß. Ala S. hatte im Prozess geschwiegen. Weil es keine DNA-Spuren auf der Tatwaffe gab, stützte sich die Anklage hauptsächlich auf einen Zeugen, der die Tat beobachtet haben will. Die Verteidigung hält diesen Zeugen für nicht glaubwürdig. Sie hat Revision eingelegt und macht dem Gericht schwere Vorwürfe.
Ich sage, dass das Gericht nicht unbeeinflusst ist von den politischen Verhältnissen in Chemnitz.
Gericht und Staatsanwaltschaft weisen die Vorwürfe zurück.
Ich kann Ihnen versichern, dass auf mich persönlich von irgendwelchen übergeordneten Stellen in keiner Weise irgendwie Druck ausgeübt worden ist. Das ist Unsinn.
Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin rief dazu auf, das Urteil zu respektieren. Das Verbrechen hätte viele Chemnitzer sehr betroffen gemacht.
Chemnitz war viele Wochen eine Mischung aus Traurigkeit und auch Angst, aber auch aus Aufstehen und Mut.
Nach dem Tod von Daniel H. war es in Chemnitz zu Demonstrationen gekommen, organisiert auch von der rechtsextremen Bewegung Pro Chemnitz. Es gab Ausschreitungen, Angriffe auf Migranten und Journalisten. Zehntausende stellten sich unter dem Motto "Wir sind mehr" dagegen. Die Bilder aus Chemnitz gingen um die Welt und sie beschäftigen die Stadt auch ein Jahr danach.
Es war sehr oft Thema. Ich denke, dass sich Chemnitz auch wehrt dagegen und probiert eben nicht nur als diese braune Stadt dazustehen.
Dann ist dann schnell mit der Flamme rumgerannt unter den Pulverfässern und dann ist das Feuer schnell entzündet. Und ich freue mich einfach sich, wenn es nun nach einem Jahr letzten Endes ein gewisser Frieden wieder einkehrt.
Chemnitz am Abend. Premiere für den Film Chemnitz ein Jahr danach. Die MDR-Produktion zeigt, wie sich der Alltag der Menschen in der Stadt verändert hat. Einer von ihnen, der Unternehmer Lars Fassmann, der sich für mehr Dialog einsetzt.
Im Moment ist die politische Lage ja so, dass man nicht mal miteinander redet. Ja, dass dort, ich sag mal, mit absurdesten Geschichten gegeneinander argumentiert wird und dass man auch nicht den Eindruck hat, dass diese Spaltung der Gesellschaft irgendwie geringer wird.
Im Anschluss an den Film wird miteinander gesprochen. Im Publikum auch Arthur Oesterle, im Sommer 2018 Ordner für die rechtsextreme Bewegung Pro Chemnitz, heute für die AfD aktiv. Auch er kommt im Film vor. Es wird emotional.
Ich war Gegendemonstrant und wir sind von der Seite aus angegriffen worden. Die sind oft über die Straße gerannt und haben die Polizeikette durchbrochen und haben auf uns mit Flaschen geworfen. Und da war er Ordner und ist damit mitverantwortlich.
Chemnitz ein Jahr danach. Ein erstes Gerichtsurteil wurde heute gefällt. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung nach dem Tod von Daniel H. geht weiter.
Seit 2014 regiert in Sachsen ein Bündnis aus CDU und SPD. Und das könnte sich nach der Wahl am 1. September ändern. Die aktuelle ARD-Vorwahlumfrage spiegelt die politische Stimmung im Land wider. Wäre diesen Sonntag Wahl, würde die CDU in Sachsen massiv verlieren, auf 30% zurückfallen. Leichte Verluste auch für die Linke, 16%, die SPD nur noch einstellig mit 7%. Damit wäre die aktuelle Koalition Geschichte. Deutliche Gewinne für die AfD, sie wäre aber mit 24% nur zweitstärkste Kraft. Zulegen könnten auch die Grünen auf 11%, die FDP wäre bei 5% knapp drin und die Freien Wähler knapp dahinter auf 4%. Eine Vorwahlumfrage gibt es auch zu Brandenburg und diese Zahlen, die finden Sie bei uns im Internet bei tagesschau.de. Aber kann man Wahlergebnisse eigentlich voraussagen? Juliane Fliegenschmidt in kurz erklärt.
Vor Wahlen schauen alle auf die sogenannte Sonntagsfrage. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestags- oder Landtagswahl wäre? Aber Wahlforscher sind keine Wahrsager. Sie machen nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung. Danach kann sich die Wählermeinung noch stark verändern. Trotzdem, dieses Stimmungsbild soll natürlich präzise sein. Wie wird das gemacht? Für die ARD macht Infratest DIMAP die Umfragen, den sogenannten Deutschlandtrend. Mitarbeiter telefonieren mit mindestens 1000 Wahlberechtigten. Weil immer mehr Menschen kein Festnetztelefon haben, sind 60% Festnetz und 40% Handynummern. Die Nummern werden von einem Zufallsgenerator festgelegt. Auf diese Weise sind die Grundvoraussetzungen erfüllt, damit die Umfrage repräsentativ ist. Erstens, jede Nummer kann theoretisch angerufen werden und zweitens, die Befragten werden zufällig ausgewählt. Nach der Umfrage werden die gewonnenen Antworten noch gewichtet. Das heißt, wenn unter den Befragten zum Beispiel der Frauenanteil geringer war, als er in der Bevölkerung ist, zählen die Antworten von Frauen entsprechend mehr. Genauso wird es mit anderen Faktoren wie dem Alter oder der Haushaltsgröße gemacht. Die ARD veröffentlicht die letzte Sonntagsfrage immer 10 Tage vor der Wahl. Diese Selbstbeschränkung ist freiwillig. Die Gründe? Erstens, viele Wähler entscheiden sich erst am Wahltag selbst. Umfrageergebnisse schwanken somit noch kurz vor der Wahl. Und zweitens, Wähler orientieren sich auch an Umfragen. Die ARD schließt damit aus, dass mit einer Last-Minute-Sonntagsfrage die Wahl beeinflusst wird. Meinungsforscher werden oft kritisiert, auch wenn klar ist, dass Umfragen eben nicht Wahlergebnisse vorhersagen können. 2018 wurden aber in einer internationalen Studie über 30.000 Umfragen verglichen. Das Ergebnis, die Abweichungen zwischen Umfrage und Endergebnis sind eher geringer geworden. Das zeigt sich auch beim Deutschlandtrend. Und trotzdem kommt, um klarzumachen, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt, auf die letzte Sonntagsfrage vor der Wahl ein Stempel, keine Prognose.
Wer in Deutschland eine Wohnung sucht, weiß, selbst mit gutem Einkommen sind viele Angebote, gerade in Großstädten, unerschwinglich. Nahezu aussichtslos ist es aber für die, die wenig Geld zur Verfügung haben, Alleinerziehende, Rentner oder Asylbewerber zum Beispiel. Geringverdiener können sich auf Sozialwohnungen bewerben, nur davon gibt es immer weniger. Allein im vergangenen Jahr fehlen 70.000 Wohnungen aus der Sozialbindung. Das Bündnis Soziales Wohnen schlägt jetzt Alarm und fordert deutlich mehr Sozialwohnungen. Viktoria Kleber.
Dramatisch sei in vielen deutschen Großstädten die Wohnraumsituation. Das sagt das Bündnis Soziales Wohnen und fordert einen Kurswechsel in der Wohnungsbaupolitik.
Eine normale Arbeitnehmerfamilie kann sich im Großraum überhaupt keinen Wohnraum mehr leisten. Das ist viel zu teuer. Und deswegen auch dieses Bündnis, wo wir sagen, wir müssen jetzt der Politik endlich klar machen, Geld in die Hand zu nehmen, damit auch wieder bezahlbarer Wohnraum entsteht. Unbezahlbaren Wohnraum gibt's genug.
Über die Jahre ist der Bestand an Sozialwohnungen kontinuierlich geschrumpft. Gab es 1990 noch rund 3 Millionen Sozialwohnungen, waren es 12 Jahre später etwa 2,5 Millionen. 2018 standen bundesweit nur noch knapp 1,2 Millionen Sozialwohnungen zur Verfügung. Das Bündnis will 2 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland bis 2030 und fordert dazu jährlich 6,3 Milliarden Euro vom Staat in den nächsten 10 Jahren. Ja, sagt der Bundesinnenminister, Deutschland brauche mehr Sozialwohnungen. Der Bund leistet bereits einen beachtlichen Beitrag. Allein bis 2021 stellen wir 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Jetzt müssen auch die Länder ihrer Verantwortung nachkommen und eigene Mittel bereitstellen. Derzeit fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum für Alleinstehende und größere Familien.
Die Zeit drängt. Wie ernst nimmt die Bundesregierung die Klimapolitik wirklich? Schon in 4 Wochen soll beschlossen werden, wie es in Sachen Klimaschutz weitergeht. Das Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Dabei ist allen klar, das kann nicht erreicht werden. Dafür hat Deutschland in der Vergangenheit einfach zu wenig getan. Doch der Druck auf die Bundesregierung wächst. Seit Tagen ist die Kanzlerin auf Ideensuche und heute wollte sie von den Niederländern erfahren, was sie in Sachen Klimaschutz machen. Denn die Nachbarn, die sind schon einen Schritt weiter. Gudrun Engel.
Ein engmaschiges Netz an Stromzapfsäulen für Elektroautos, nicht nur in den Ballungszentren. Das größte Fahrradparkhaus Europas mit Platz für mehrere tausend Räder. Offshore-Windparks in der Nordsee zur Nutzung regenerativer Energien. Begrünte Bushaltestellen als Feinstaubfilter und für mehr Artenvielfalt. Projekte, die in den Niederlanden zu einer besseren Klimabilanz beitragen sollen. Vor wenigen Wochen hat die Regierung einen ambitionierten Klimaplan verabschiedet. Deutschland will nun vom kleinen Nachbarn lernen.
Wir wollen nicht über Verbote und Gebote arbeiten, sondern wir wollen möglichst Innovationen freisetzen. Wir wollen den Menschen sagen, dass sie beeinflussen können, wie sie leben.
Angela Merkel auf Klimatour in Europa. Station dieses Mal Den Haag. Auf der Suche nach guten Ideen, wie Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Und weil viele Politikressorts betroffen sind, hat sie diesmal gleich ihr ganzes Klimakabinett dabei. Die Niederlande laut Merkel nicht nur in Sachen Mobilität ein Vorbild. Bis 2030 haben sie etwa die Stilllegung sämtlicher Kohlekraftwerke beschlossen. Wir haben gemeinsam festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist, das Klima zu retten, sondern auch, dass wir dabei unsere Wirtschaft nicht vernachlässigen dürfen. Wir sind 2 große Industrienationen, die international konkurrieren. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um auch konkurrenzfähig zu bleiben. Deutschland und die Niederlande wollen künftig enger zusammenarbeiten. Das nächste Treffen der Regierungen ist für Oktober geplant.
Die dänische Hauptstadt Kopenhagen gilt als das Radlerparadies schlechthin. Breite Radwege, auf denen man sich sicher fühlt. Und fast alle halten sich hier auch an die Verkehrsregeln. Radfahrer sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Davon profitieren dann auch die Autofahrer, weil die Straßen leerer sind. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Unfälle in Kopenhagen. Ganz anders sieht es in deutschen Städten aus. Zwar bemühen sich viele inzwischen, Radwege auszubauen, dennoch hinkt die Infrastruktur Jahre hinterher. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Radfahrer, die durch einen Verkehrsunfall ums Leben kamen, einen neuen Höchststand erreicht hat. Philipp Wundersee.
Ein tödlicher Fahrradunfall im Kreis Kleve vor einer Woche. Der 17-jährige Radfahrer hatte keine Chance gegen den heranrollenden LKW. 158 Radfahrer kamen im ersten Halbjahr ums Leben, 11,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 1.465 Menschen getötet, ein Rückgang um 2,7%. Doch die Gesamtzahl der Unfälle stieg leicht auf knapp 1,3 Millionen.
Nun, sicher werden wir Radverkehr nie kriegen, weil Autos und Radfahrer eben einfach nur begrenzt kompatibel sind. Was eine Kommune aber auf jeden Fall machen kann, ist Radwege anlegen, wo möglichst wenig parkende Autos rechts sind, die breit genug sind, um sich dort gegenseitig überholen zu können.
Viele Städte versuchen bereits, mit der steigenden Zahl der Radfahrer klarzukommen. Wie in Köln sollen breite Radspuren Autos verdrängen. Aber
fast egal, wo in Köln hinfährst, ist immer angespannt.
Wenn ich mit meinen Enkeln mit den Fahrrädern, das ist ein Albtraum, da kriege ich Angstschweiß.
Auch wenn Radfahrer Teil des Problems sind, seien 2/3 aller Radunfälle durch Autofahrer verursacht, kritisiert der ADFC.
Die Verkehrssituation ist so, dass wir immer mehr Radverkehr haben, immer mehr Menschen, gerade in den Städten aufs Fahrrad umsteigen. Aber die Infrastruktur kommt dem nicht hinterher.
Deswegen brauche es dringend Maßnahmen, um die Sicherheit auf deutschen Straßen zu verbessern und ein höheres Bewusstsein für den anderen Verkehrsteilnehmer.
Wir kommen zum Sport. Wenn auf jemanden Verlass ist, was Medaillen angeht, dann bei Dressurreiterin Isabel Wirth. Bei der Europameisterschaft in Rotterdam gewann sie abermals Gold, der 19. EM-Sieg ihrer Karriere. Carsten Soestmeier über eine reitende Legende.
Es war wieder einer dieser besonderen goldenen Momente der Isabel Wirth bei der EM in Rotterdam im Grand Prix Special. Zum 19. Mal Gold für die Rheinbergerin, aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Denn Dorothee Schneider, ihre größte Konkurrentin im Dressurviereck, sorgte zuvor im Sattel von Showtime für ein wahres Erlebnis. Persönliche Bestleistung für die Reiterin aus Framersheim. Ein Berg, der so hoch aufgebaut wurde in der Hippologie der Dressurkunst für Isabel Wert wie selten zuvor. Und den musste sie nun besteigen. Denn Schneider lieferte perfekt ab. Und Wert ließ Bella Roos erblühen. Sie tanzte mit aller Leidenschaft nicht nur in den Pirouetten, aber auch in Piaffen und Passagen und sollte selbst auch ein Bestergebnis ihrer Reiterin schenken. Und diese Reiterin, diese Isabel Wert, hat es einfach drauf. Und das schon seit 30 Jahren. Da gewann sie in Mondorf-le-Bain in Luxemburg ihre erste Europameisterschaftsgoldmedaille. Aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit, ein solcher Titelgewinn hier in Rotterdam. Das spürt man, das merkt man.
It was so fucking cool today. Sorry.
Also frei übersetzt, es war ein netter Abend mit großem Erfolg. Isabel Wert gewinnt Gold vor Dorothee Schneider und der Dänin Katrin Dufour. Und am Samstag könnte Titel Nummer 20 folgen, denn dann gibt's die Kür.
Weniger erfolgreich lief es für die deutschen Herren bei der Hockey-Europameisterschaft. Gegen Gastgeber Belgien verfasste Deutschland den Einzug ins Finale. Michael Maske.
Bittere Niederlage für das deutsche Team im EM-Halbfinale gegen Belgien. Dabei hat Deutschland in Schwarz einen richtig guten Start gegen den Weltmeister. Christopher Rühr mit der 1:0-Führung. Das deutsche Team legt nach. 5 Minuten später. Rühr diesmal mit der Vorarbeit. Florian Fuchs, der Vollstrecker. Mit einem komfortablen 2:0 geht das Team von Trainer Stefan Kermaß in die Pause. Kurz vor Ende des dritten Viertels ist Belgien aber wieder im Spiel. Nur noch 2:1 für Deutschland. Die Gastgeber jetzt nicht mehr zu bremsen. Ausgleich zum 2:2. Die Arena in Antwerpen ausverkauft, kocht langsam über. Das deutsche Team schafft es nun nicht mehr, den Lauf der Belgier zu stoppen. Und denen gelingt einfach alles. Das schönste Tor zum 3:2, die Entscheidung. Der Treffer zum 4:2 Endstand ist nur noch Ergebnis Kosmetik. Die deutschen Herren kämpfen damit am Samstag um Bronze gegen die Niederlande.
Zum Ende hin, wenn er stirbt, gibt ein großer Stern nochmal alles. Dann wird für den Bruchteil einer Sekunde unglaublich viel Energie frei. Er leuchtet millionenfach heller. Wissenschaftler sprechen dann von einer Supernova. Übrig bleibt Sternenstaub und ein kleiner Teil davon rieselt auf die Erde. Erstmals wurde jetzt solcher Sternenstaub im Schnee in der Antarktis gefunden von einem Forschungsteam der TU München. Es ist ein bedeutsamer Fund, könnte er doch nähere Antworten auf so elementare Fragen liefern, wie unser Universum entstanden ist. Doris Tromballa.
Eine gewaltige letzte Explosion. So spektakulär stirbt ein Stern als Supernova. Dabei wird in Bruchteilen einer Sekunde mehr Energie ins All geschickt, als die Sonne in 1 Million Jahren freisetzt. Forscher der TU München konnten jetzt nachweisen, dass sich vor etwa 10 Millionen Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft der Erde gleich mehrere solcher Sternenexplosionen abgespielt haben. Gelungen ist der Nachweis mit Hilfe von Sternenstaub, der in der Antarktis gefunden wurde. Dort hoben Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung eine 1/2 Tonne Schnee aus. Der wurde im Teilchenbeschleuniger der Technischen Universität München analysiert. Gunter Korschinek und Thomas Festermann suchten nach einem Stoff, der nur in Supernovas entsteht. Eisen 60.
Dabei wurden aus etwa 20 bis 40.000 Atomen wurden dann 4 ganz eindeutig nachgewiesen, wurden wir 100% sicher sein, das ist Eisen 60 und nicht irgendwas anderes.
Bei einer Supernova entsteht eine Wolke aus verschiedenen Elementen. Aus dem Sternenstaub lässt sich viel lesen, zum Beispiel Erkenntnisse über die Geschichte unserer Galaxie.
Das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit, solches Material außerhalb vom Sonnensystem auf die Erde nachzuweisen und daraus etwas zu lernen.
Denn unser Sonnensystem bewegt sich gerade durch so eine Wolke aus Sternenstaub. Nach derzeitigen Berechnungen seit etwa 40.000 Jahren.
Erst seit wenigen Wochen ist dieser Knirps hier auf der Welt und schon ist er im Mittelpunkt. Weil Papa nämlich eine Rede im neuseeländischen Repräsentantenhaus halten musste, sprang der Parlamentspräsident spontan als Babysitter ein. Für den 65-Jährigen war diese Doppelbelastung offenbar kein Problem, sondern fast schon Routine. Der Herr ist nämlich immerhin sechsfacher Großvater. Ja, der Sommer, der geht so langsam auf die Zielgerade, aber jetzt dreht er nochmal richtig auf. Am Wochenende soll es in ganz Deutschland sonnig und sehr warm werden. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht ist es in Alpennähe teilweise wolkig, sonst zeigen sich verbreitet die Sterne. Am Tag scheint die Sonne wieder oft ungestört. In Küstennähe und im Nordwesten ziehen ein paar lockere Wolken durch, südlich der Donau auch dichtere. Am Nachmittag entwickeln sich am Alpenrand örtlich Schauer oder Gewitter. Im Berchtesgadener Land werden 21, bei Magdeburg 30 Grad erreicht. Morgen Nacht Tiefstwerte von 17 bis 9 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau sehen Sie dann gegen 2:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.